Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Sag mal, ich habe direkt eine Frage an dich. Alle, die dich so bei Social Media beobachten, inklusive mir, die nehmen dich ehrlich gesagt so ein bisschen sicherlich als Gewinnertyp wahr. Ja? Deswegen ist diese Folge heute besonders spannend, weil heute geht es ja um Verluste. Und deswegen will ich dich mal fragen, was du so von Verlusten hältst.
Also mein Umfeld sagt immer, wenn ich irgendeinen Wettkampf habe, dann muss ich immer gewinnen. Ja? Ich bin neulich in Freiburg bei dem B2Run mitgelaufen. Das kann man sich, das gibt es in verschiedenen Städten und da kann man sich als Unternehmen anmelden. Und da mein Unternehmen jetzt nicht gesegnet ist mit vielen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die zudem noch irgendwie läuferisch aktiv sind, bin ich bei einem Kumpel mitgelaufen und seinem Unternehmen. Und ich war, sage ich mal, um es mal vorsichtig zu sagen, körperlich nicht in vergleichbarer Form, wie manch anderer da mitgelaufen ist. Und der da im Sixpack da stand beim Start. Aber man muss sagen, ich habe mich so gequält, dass ich trotzdem vom gesamten Unternehmen Platz 1 belegt habe.
Sehr gut.
Bin zwar fast mal weggekippt, aber ich habe gedacht, das lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, sehr gut. Also das heißt, Verluste sind eigentlich nichts, womit du dich normalerweise beschäftigst. Jetzt will ich aber nochmal auf dieses Laufen zurückkommen, ja, bevor wir wieder doch wieder zu unserem steuerlichen Thema kommen. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, dieses legendäre Foto von dir zu sehen, als du noch wirklich Marathonläufer warst oder so, ne? Warst du ja tatsächlich mal, ne?
Ja.
Da hast du so gefühlt 43 Kilo gewogen, oder?
Ja, es war, glaube ich, 69, aber was natürlich bei 1,87 Meter jetzt auch nicht unbedingt viel ist. Mittlerweile will ich nicht sagen, was ich wiege. Ja, also einiges mehr, aber ich sage immer, ich bin der schnellste Dicke. früher einiges gemacht. Ich habe mal den Baden-Halbmarathon in Karlsruhe, der Altersklasse sogar gewonnen, mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Da war ich schon ein bisschen ambitionierter unterwegs. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich vom Joggen wieder zurück nach Hause komme. Aber ja, also guck immer noch, das ist auch, finde ich, ein guter Ausgleich. Ja, mein Munge Christian, du hast auch wieder mit dem Laufen angefangen.
Ich habe das bei uns auch mal losgetreten, vor vielen Jahren hier an diesen Firmenläufen teilzunehmen. Es sind immer ganz coole Events eigentlich. Und da war ich noch der beste Läufer tatsächlich mit bei uns.
Auch erschreckend.
Oder nicht der Beste, also sozusagen der Beste unter den Berufsträgern, sagen wir es mal so. Weil ich weiß, dass hier manche bei uns auch zuhören. Ich will die natürlich jetzt nicht angreifen, wir haben auch solche Top-Leute wie dich, ja, was das Laufen angeht. Aber so unter diesen nicht so sportlichen, ja, war ich dann anfangs immer noch mit ganz gut und dann fingen die auf einmal an zu trainieren und laufen jetzt auch alle hier Marathon und so. Jetzt sehe ich da ziemlich alt aus bei diesen Events mittlerweile.
Naja. Also eine gute Sache auch von Teamzusammenhalt, auch die Party danach. Kann man empfehlen, ja. B2Run, also nicht gesponsert oder so, aber ich finde, das war top organisiert. Gibt es an verschiedensten Städten und wer sich mal überlegt hat, hören ja hier auch einige Unternehmen, Unternehmerinnen zu. Kann man machen, ja. Also ist gut investiertes Geld aus meiner Sicht.
Ja.
Sehr gut.
So, jetzt Steuern, ja.
Ich glaube, da es heute um Immobilien gehen soll, korrigiere mich gerne, aber wolltest du auf die Vermietungsverluste eingehen, die ja im Gegensatz zum Verlieren und anderen Verlusten gar nicht mal so schlecht sind, ja.
Mhm.
Zumindest, wenn man die Immobilie mit einer Einkünfteerzielungsabsicht vermietet.
Ja, genau. Also das ist in Deutschland wirklich auch mal wieder ganz gut geregelt. Wir schimpfen ja hier auch das ein oder andere Mal oder kritisieren Dinge, aber so mit der Vermietung von Immobilien, da ist das Recht eigentlich ganz gut ausgestaltet, weil man geht hier, wenn man also eine Immobilie vermietet und es keine Sonderfälle gibt, auf die wir dann gleich noch eingehen, geht man grundsätzlich davon aus, dass man das mit einer Einkünfteerzielungsabsicht macht oder Gewinnerzielungsabsicht, also dass man langfristig daraus einen Profit machen wird. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, selbst wenn man gerade am Anfang vielleicht laufende Verluste erzielt aus der Vermietung, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Man kann diese Verluste trotzdem in voller Höhe von der Steuer absetzen. Und in der Regel wird ja so eine Immobilie nicht weniger wert, sondern die Werte steigen langfristig. Und der große Vorteil ist ja noch, dass man eine Immobilie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das heißt, es kann zu Situationen kommen, in denen man also dann über viele Jahre hinweg Verluste erzielt, weil man die Immobilie vielleicht hoch abschreiben kann oder andere Kosten hat, die diese Verluste dann herbeiführen. Und trotzdem kann man dann in 10 Jahren oder nach 10 Jahren einen sehr hohen Gewinn aus dem Verkauf der Immobilie erzielen und den muss man eben nicht versteuern. Und das ist schon echt cool.
Ja.
Und ich will das vielleicht noch mal kurz ins Verhältnis stellen. Ja, normalerweise ist das ja so ein großes Thema, die Gewinnerzielungsabsicht. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, man gründet einen Gewerbebetrieb und macht mit dem nur Verluste, dann ist das Finanzamt da natürlich schon schnell mal hinterher und fragt nach, ja, wie will man denn damit langfristig Erfolg haben und ist dann gegebenenfalls auch dazu geneigt, diese Verluste aus diesem Gewerbebetrieb rauszustreichen. So der klassische Fall, kann ich mich noch erinnern, der immer so im Studium angeführt wird, der reiche Influencer oder Steuerberater Papa gründet eine Pferdezucht oder sowas, um seinen Kindern einen Gefallen zu tun und macht eben dann aus dieser Tätigkeit überwiegend Verluste und kann die natürlich nicht absetzen, wenn er nicht irgendwie beweisen kann, dass er damit langfristig in die Gewinnzone kommt. Und das ist eben bei den Immobilien ein bisschen anders, da ist das deutlich einfacher.
Ja, zumindest wenn es jetzt keine Ferienimmobilien oder Luxusimmobilien oder andere Spezialitäten sind. Ja?
Genau, also diese vier Ausnahmen gibt es. Ferienimmobilie, Luxusimmobilie, wenn man zu günstig vermietet und wenn es einen langen Leerstand gibt, dann kommt man doch in die Bredouille irgendwie dem Finanzamt erklären zu müssen, wie das dann langfristig gewinnbringend erfolgen soll. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus.
Ja, und man darf halt dann auch nicht zu günstig vermieten.
Da gibt es ja auch eine gute Pauschalisierung, ja.
Da gibt es eine gute Pauschalisierung. Zwei Grenzen. Wenn der Mietpreis mindestens 66% der ortsüblichen Miete hat, dann ist es kein Problem. Man kann sogar zur Hälfte günstiger vermieten, muss aber dann eine Totalüberschussprognose nachweisen. Also muss ich überlegen, ob man dann nicht vielleicht doch auf 66% hochgeht. Im Regelfall wird man ja zu Marktpreisen vermieten, so hoch wie es irgendwie geht. Aber klar, wenn man natürlich an irgendwie Bruder, Schwester oder die Kinder vermietet, dann ist man natürlich da geneigt, mehr günstiger zu vermieten. Aber da kann man sich schon überlegen, ob man bei 66% dann landet. Und wenn man unter 50% dann vermietet, dann sind die Kosten immer voll absetzbar, muss man einen entgeltlichen und unentgeltlichen Teil aufteilen. Das sind eigentlich so die Grenzen. Also kann man sagen, wenn es jetzt nicht vielleicht gerade an die Familie ist, sollte man zu Marktpreisen vermieten oder mindestens mal 66% der ortsüblichen Miete nehmen.
Da gab es ja auch schon spektakuläre Fälle, die, glaube ich, auch so ein bisschen in der Presse waren. Ich fand ja, ich glaube, du hast mich da auch mal darauf hingewiesen, in so einer Talkshow oder so. Mhm. Da war natürlich dann mal ein Münchner Vermieter, der, weil die ortsüblichen Mieten sind ja da in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen in solchen Ballungsstädten und der aber seine Miete nicht angehoben hat und dann natürlich irgendwann das Problem hatte, dass er, weil er die Miete nicht angehoben hat, weil er vielleicht einfach dem Mieter einen Gefallen tun wollte oder keinen Stress haben wollte, da zufrieden war mit dem, was er bekommen hat, kannst du natürlich dann in Gefahr laufen, rein theoretisch Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen, weil deine Miete nicht hoch genug ist, ja?
Ja.
Das ist natürlich die negative Folge davon, ja.
Ich war sogar mal zu dem Thema im Fernsehen.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Ja, ja, ja.
Warst du der Vermieter?
Nein. Das war ganz lustig. Ich einen Anruf bekommen und dann war eben, das war so ein Münchner Vermieter irgendwie, der wollte, ich weiß gar nicht mehr an wen, günstiger vermieten, weil er gesagt hat, okay, die Mieten sind hier eh schon hoch, die Leute finden keine Wohnung und wenn, sind sie alle unbezahlbar. Und dann hat der günstiger vermietet, dann hat aber, ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendein journalistisches Blättchen hat dann gesagt, okay, er kann dann gar nichts mehr absetzen, weil er halt bei unter 50% war, aber dem ist auch nicht so. Er kann, muss er halt das halt aufteilen, ja, und kann dann schon noch Sachen absetzen, wenn er vermietet. Und dann wurde ich angerufen und dann hat es geheißen, ja, hier Live-Sendung irgendwie in 30 Minuten, ob ich da was sagen könnte. Und dann habe ich da wirklich sehr spontan einen Fernsehauftritt zu der Vermietung dann gehabt.
Da konntest du das Reißerische natürlich nicht so bestätigen und musstest die Leute wieder ein bisschen runterkochen.
Ja, genau. Ich habe es dann wieder eingenordet. Und es ging auch mal in einem Bericht, da war ich auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das war, da ging es halt in einem Bericht rum, da ging es um Erbschaftssteuer, das war ja auch nochmal ein anderes Immobilienthema. Aber dann fand ich es auch ganz, ganz lustig. Hat eine irgendwie auch in München, glaube ich, eine 200 Quadratmeter Wohnung geerbt. Ja, und hat dann gesagt, ja, hier, die, ich kann mir alles nicht leisten. Dann muss ich es auch mal einordnen. Dann habe ich gesagt, 200 Quadratmeter, so Eigennutz, ist komplett steuerfrei, zumindest wenn man 10 Jahre drin wohnen bleibt. Und dann denke ich mir auch, ja, jetzt, okay, wenn man eine 200 Quadratmeter Wohnung in München erbt, jetzt sich da dazu darzustellen, als würde man jetzt gleich verhungern, war auch interessant, aber so ist es dann eben. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, zwei Grenzen, 50 und 66, mit 66% ist man sicher, kommt ja eigentlich auch nur vor, wenn man dann irgendwie an Angehörige vermietet. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt in Freiburg hier mir eine Wohnung zum Vermieten kaufe, ich glaube, das kriegt man eh nicht rentabel.
Mhm.
Neulich mal so den Immobilienmarkt hier so ein bisschen gecheckt und zumindest in einigermaßen Stadtnähe nichts gefunden, wo Zins und Tilgung noch annähernd von der Miete aufgewogen wird. Also von dem her, selbst wenn man zu 100% der ortsübliche Miete vermietet, kann man mit der Miete meist nicht die Zins und Tilgung decken bei irgendwie 3,5-4% Zinsen. Also von dem her wird man das wahrscheinlich nur bei einer Vermietung an Angehörige finden.
Das stimmt sicherlich, ja. Und da ist es natürlich eigentlich auch wiederum ein ganz gutes Gestaltungsinstrument, ja, wenn du vielleicht eh eine Immobilie hast. Also ich habe das wohl das tatsächlich auch schon des Öfteren gefragt, ja, kann ich die Immobilie an mein Kind vermieten und daraus Verluste erzielen und diese Verluste aus der Vermietung dann eben auch mit meinen anderen Einkünften verrechnen und deswegen eine Steuererstattung bekommen. Ja, das ist ja so das Gestaltungsmodell. Und da muss man tatsächlich sagen, dass das funktioniert also schon, ja. Also wenn man jetzt eh sagt, man hat hier, machen ja viele so, die Kinder gehen studieren irgendwo hin in so eine schöne Studentenstadt, wie zum Beispiel Halle an der Saale, ja.
Oder Freiburg.
Genau, oder Freiburg. Und dann wird da eben, statt man die Kinder in irgendeine WG steckt, wird da eben eine kleine Wohnung gekauft, ja. Und dann wird die Wohnung an die Kinder überlassen, die müssen eine geringe Miete zahlen und die Eltern machen damit natürlich dann aus der Vermietung einen Verlust. Und diesen Verlust können sie dann eben auch noch bei ihrer Steuererklärung anrechnen und sich eine Steuererstattung holen. Und da gibt es auch verschiedene Urteile. Das ging dann so weit, also den Finanzämtern gefällt das natürlich insoweit nicht, ne? Und die versuchen dann natürlich immer so ein bisschen zu schauen, ist das denn zulässig? Könnte das so ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten sein? Sagen aber die Gerichte nein und auch nicht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, die Eltern geben dem Kind Unterhalt und von diesem Unterhalt zahlt das Kind dann Miete an die Eltern wiederum. Das ist auch okay, ja. Das ist also nicht missbräuchlich, wenn man das so macht. Und es geht sogar so weit, wenn die Miete dann auch noch gekürzt wird um den Barunterhalt selbst, das ist okay. Also wenn da sozusagen im abgekürzten Zahlungsweg Miete und Unterhalt verrechnet wird, selbst das ist in Ordnung. Also kann man schon echt überlegen, ob man das für die eine oder andere Gestaltung vielleicht nutzt. Es gibt aber ein paar Grenzen, das werde ich auch manchmal gefragt, kann ich denn meinem Kind das Zimmer in unserer Wohnung vermieten? Ja, also keine eigenständige Wohnung, sondern der mietet nur sein Kinderzimmer oder die Freundin muss das Kinderzimmer, den Nutzungsteil der Wohnung mieten. Und da ist dann aber schon so eine Grenze erreicht, wo man sagt, das erkennt die Rechtsprechung nicht mehr an, wenn das Kind also nicht in der eigenen Wohnung wohnt, sondern mit bei den Eltern und dafür Miete zahlt. Das funktioniert dann nicht, ja, also da ist dann die Grenze, das muss schon eine abgeschlossene Wohnung sein.
Ja, also mich fragen öfter mal die Leute, wie ist es denn, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin in einer Wohnung lebe, kann ich das dann irgendwie untervermieten und dann irgendwie 50% der Kosten absetzen, aber das geht auch nicht, ja. Gab es auch schon einige Urteile.
Aber spricht ja für deine gut auf Gestaltung ausgelegte Followerschaft. Ja, das
klar.
Ist ja erstmal gut, dass man sich diese Frage stellt.
Ich habe die High-Performer bei mir.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Ja, aber es ist eigentlich eine interessante Idee, ja, weil das ist ja, ich sag mal, Leben, Mieten muss ja jeder und dementsprechend kommen natürlich auch die Gedanken auf. Aktuell bei dem Wohnungsmarkt ist eine Wohnung zu finden. Sowieso, also gefühlt, zumindest hier in Freiburg, sucht jeder irgendwie eine Wohnung und ist alles irgendwie unbezahlbar und fast sowieso nichts auf dem Markt. Und da überlegt man sich dann natürlich schon, wenn man eine neue Wohnung einzieht, okay, wie kann ich es gestalten? Ich meine, ein interessantes Modell ist natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie angestellt ist, dass den Arbeitgeber mieten zu lassen, der kann es nämlich um ein Drittel günstiger vermieten als Gehaltsbestandteil und dann kann ich eben, wenn ich jetzt irgendwie für 1000 Euro eine Wohnung eigentlich miete, kann ich dann irgendwie 667 Euro an Arbeitgeber überweisen und der überweist dann die volle Miete, dann habe ich jeden Monat irgendwie in dem Beispiel 333 Euro netto mehr pro Monat, ist natürlich auch noch ein Modell.
Fabian, da habe ich mal einen polarisierenden LinkedIn-Post gemacht.
Oh. Was war die Kritik?
Ich habe meine Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung verweigert. Jetzt bin ich sein Vermieter.
Ja, gut. Du spielst halt auch mit jedem kapitalistischen. Aber das ist natürlich, klingt das erstmal böse, ja. Und ich hab ja auch schon einen Post dazu gemacht und dann sagt man immer, ja, okay, aber was ist, wenn ich da nicht mehr arbeite und so weiter.
Genau.
Aber grundsätzlich hat man halt einen Mietvertrag, ja. Okay, was ist, wenn der andere Vermieter irgendwie als zum Eigenbedarf kündigt, da habe ich auch das Problem. Also es ist sicher, genau, ist man nur, wenn man selber halt die Wohnung dann kauft, ja.
Ja, genau. Also die Kritiken sind natürlich dann, dass man nicht noch ein näheres Verhältnis zum Arbeitgeber irgendwie aufbauen, da will ich nicht noch abhängiger sein. Aber wie bist du am besten geschützt in Deutschland? Als Arbeitnehmer und als Mieter? Und ich glaube, gerade diese beiden Abhängigkeiten sind insofern gar nicht so schlimm, weil das eh im Zweifel immer für den Mieter oder den Arbeitnehmer ausgeht. Also das kann man vertraglich aus meiner Sicht gut gestalten, ohne dass man da Sorge haben muss,
ja,
übervorteilt zu werden. Das denke ich auch.
Da schon einige Jahre beim Arbeitgeber arbeitet, dann kann man sich immer Gedanken machen, ob man statt der nächsten Gehaltserhöhung da nochmal ein Mietverhältnis, wenn gerade was ein Umzug oder sowas ansteht, dann
ja.
Und die Vermieter sind da eigentlich auch relativ offen, ne?
Ja, wobei meine Erfahrung ist, die tun sich ein bisschen schwer. Ich habe das tatsächlich jetzt bei uns im Unternehmen auch schon umgesetzt und wollte es auch schon öfters umsetzen. Und tatsächlich gab es Vermieter, die zurückgeschreckt sind.
Okay.
Aber verstehe ich eigentlich nicht, weil sicherlich die Bonität des Arbeitnehmers, Mieters ist sicherlich auch okay. Aber wenn natürlich zwei Leute dann für den Mietvertrag einstehen, auch noch ein größeres Unternehmen, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein.
Ja.
Aber keine Ahnung, was da die Bedenken dann sind, aber sind sicherlich unbegründet.
Ja.
Ja, so viel zur Vermietung mit Verlusten. Also man, das ist sozusagen der eine Faktor. Man nimmt einfach weniger ein, ne, als man an Ausgaben hat. Ja. Dann kommt man natürlich automatisch in den Verlust und ist natürlich eine gute Möglichkeit. Wir haben ja in einer vorherigen Folge, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge es ist, welche Nummer es war, auch schon ganz ausführlich über die Abschreibung und so gesprochen. Ne? Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor, um in die Verlustzone zu kommen. Da verweisen wir dann vielleicht in den Shownotes nochmal auf diese Folge. Das müssen wir jetzt nicht nochmal anschneiden, aber das ist natürlich der andere Faktor, um in die Verlustzone zu kommen bei den Immobilien. Ich werde auch oft zu Auslandsimmobilien gefragt. Ich weiß nicht, ob du solche Fragen auch öfters bekommst. Das scheint ja jetzt auch so ein bisschen wieder in einem Trend zu sein, zu sagen, hey, ich will mir auf Mallorca eine Immobilie kaufen oder in Italien, in Frankreich oder so, kommt immer wieder vor. Und ich werde dann gefragt, ja Mist, wie muss ich das denn in Deutschland versteuern? Und ich mache auch einen Verlust, wie kann ich den in Deutschland anrechnen? Und das ist tatsächlich eine brennende Frage und die ist auch eigentlich andererseits gar nicht so kompliziert zu beantworten. Ja, du kannst Immobilien, also du, oder vielleicht nochmal grundsätzlich, wenn du in Deutschland lebst, bist du ja in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, musst erstmal dein gesamtes Einkommen auf der ganzen Welt in Deutschland versteuern, also auch Immobilien, die im Ausland liegen, sind prinzipiell in Deutschland steuerpflichtig, aber es gibt ja Doppelbesteuerungsabkommen mit den meisten Ländern, die ich jetzt, vor allem mit denen, die ich gerade aufgezählt habe, und da ist eben in allen Doppelbesteuerungsabkommen der Grundsatz, Immobilien müssen dort besteuert werden, wo sie belegen sind, das heißt, die Steuer auf Immobilien fällt immer dort an, wo die Immobilie liegt. Liegt sie in Italien, muss man sie dort versteuern. Liegt sie in Frankreich, muss man sie dort versteuern und so weiter und so fort.
Ja, es war lustig. Da hat ein sogenannter Finfluencer ein Video von mir kopiert und dass es nicht so ganz auffällig war. Ich habe ein Beispiel gemacht von der Türkei. Also wenn man irgendwie eine Immobilie in der Türkei vermietet, dann sind die Einkünfte da zu versteuern, wie du es gerade auch gesagt hast, aber unterliegen hier dem Progressionsvorbehalt. Also erhöhen den Steuersatz auf die anderen Einkünfte, zum Beispiel aus dem Job. Und hat der Finfluencer dann einfach die Türkei mit einem EU-Staat ausgetauscht und hat das Video einfach 1:1 kopiert. Das Problem ist halt nur, die Regelungen sind dann anders. Ja.
Ja.
So, und dann unterliegen diese Mieteinkünfte nicht dem Progressionsvorbehalt. Ja. Und das fand ich ganz witzig. Ja,
also was soll vorkommen, ja? Aber das sprichst du, das ist eigentlich gut, dass du das gleich ansprichst mit dem Progressionsvorbehalt, weil auch da, gerade bei so Auslandsimmobilien, können natürlich Verluste entstehen, ja. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich Verluste gemacht. Kann ich dann die wenigstens in Deutschland nutzen? Und das ist ja interessant. Genau deswegen ist ja das der Grund, dass für EU-Immobilien dieser Progressionsvorbehalt nicht gilt, weil man eben auch vermeiden will, dass man seinen Steuersatz mindern kann durch den sogenannten negativen Progressionsvorbehalt, indem man einfach Verluste mit Immobilien aus dem Ausland erzielt und dann in Deutschland anrechnen will. Das ist nämlich auch ausgeschlossen. Also ne, dadurch, dass die Gewinne im Ausland versteuert werden müssen, können auch die Verluste hier nicht angesetzt werden und sie wirken sich auch nicht mal negativ, also beim Progressionsvorbehalt zum Gunsten des Steuerpflichtigen hier aus. Und darüber hinaus, also nur um das nochmal abschließend zu sagen, gibt es auch noch den Paragraphen 2a, Paragraph, der glaube ich sonst nie groß genannt wird, aber der würde eben auch sagen, dass die Vermietung und Verpachtung ja an nur eingeschränkt verrechenbar ist, wenn man daraus Verluste erzielt.
Absolut. Jo, sollen wir mal auf die gewerbliche Vermietung noch eingehen? Das ist auch ein großer Punkt.
Ja, definitiv. Also wir haben ja vorhin die Ausnahmen ausgezählt, ne? Vermietung mit Verlusten, wo es komplexer wird. Und da haben wir einerseits gesagt, wenn man nicht eine zu geringe Miete nimmt, haben wir jetzt angesprochen. Und dann gibt es natürlich noch Ausnahmen, wenn die Vermietung gewerblich wird. Und das ist, glaube ich, für alle Vermieter ja ein großes rotes Tuch, zu Recht, weil damit natürlich viele Nachteile einhergehen. Ja, diese ganzen Begünstigungen für Immobilien, nämlich also insbesondere, dass man keine Gewerbesteuer zahlt und dass man nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann, die fallen halt weg, wenn man gewerblich wird. Und deswegen sollten wir uns unbedingt mal angucken, wann wird man eigentlich gewerblich als Immobilienvermieter? Und da gibt es ja eine Kategorie, das ist die Ferienimmobilienvermietung. Da kann man in die Gewerblichkeit rutschen, wenn man das, man nennt das, in einer hotelmäßigen Organisation macht. Das heißt, wenn man neben der Vermietung von Wohnraum, auch für kurzfristige Übernachtung, ja, also oder für kurzfristig wechselnde Gäste, also die klassische Ferienimmobilienvermietung, wenn man da eben noch bestimmte Sonderleistungen anbietet, die man typischerweise nur in Hotels bekommt. Und das klingt jetzt so dramatisch, aber das Gute ist eigentlich, dass da schon relativ viel passieren muss, weil bis man diese hotelmäßige Organisation erreicht, da muss man wirklich schon einige ja, Nebenleistungen machen. Man muss eben so eine Art Rezeption beispielsweise anbieten. Man muss kann beispielsweise, wenn man jetzt den Übernachtungsgästen auch noch anbietet, so eine Betreuung zu machen, ne, oder Reiseleitung, wenn man weitere Sachen zum Kauf anbietet dort vor Ort, dann kann das alles schädlich sein. Wenn man sich aber darauf beschränkt, das Zimmer zu reinigen und die Bettwäsche zu wechseln zum Beispiel, dann hat man diese hotelmäßige Organisation noch nicht überschritten. Das heißt, so die klassische Airbnb-Vermietung, ja, die dann viele machen, die ist eigentlich noch völlig unproblematisch. Da rutscht man noch nicht in die hotelmäßige Organisation rein. Und selbst wenn man jetzt so eine Ferienimmobilie hat, die so in so einem großen Ferienkomplex solange man jetzt diese ganzen Dienstleistungen, die da so angeboten werden, an einen Treuhänder auslagert, der das dann macht, ja, der dann im eigenen Interesse da die, keine Ahnung, noch ein Spa anbietet oder noch ein Fitnessstudio da, dann rutscht man auch nicht unbedingt in die Gewerblichkeit. Also da ist eigentlich ein relativ großer Spielraum für das Thema. Also eine Ferienimmobilienvermietung kann sich insofern aus steuerlicher Sicht und ich bin der Meinung auch aus wirtschaftlicher Sicht schon sehr lohnen.
Ja.
Bist du für Ferienimmobilien zu haben? Ich finde, wenn ich so übernachte irgendwo, sind ja die Preise immer höher. So gefühlt 200-300 Euro die Nacht ist ja da keine Besonderheit da. Deswegen finde ich das wirtschaftlich auch ganz interessant.
Ja, ich habe mich neulich mit einem Kumpel von mir unterhalten. Liebe Grüße, geh raus an Markus in Simonswald. Der hat ein paar sehr, sehr schöne Ferienwohnungen in Simonswald, wo ich aufgewachsen bin. Und ich will jetzt nicht zu viel im Podcast verraten, aber das ist schon ein interessantes Geschäftsmodell.
Mhm.
Wenn man es halt richtig macht, ich glaube, kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Lage an, ja, und natürlich dann auch auf die Auslastung. Aber er hat mir auch erzählt, dass man das auch mit einigermaßen überschaubarer Auslastung schon rentabel gestalten kann. Also ganz interessant. Ja.
Wenn man mal googelt Simonswald Sehenswürdigkeiten, findet man nur Wasserfälle.
Es gibt in Simonswald natürlich einiges zum Anschauen, ja. Beispielsweise die Ölmühle, ja, da gibt es natürlich noch viele weitere Ausflugsmöglichkeiten in der Region, ja, also lohnt sich immer ein Ausflug nach Simonswald, ja.
Ein Klostermuseum habe ich noch gefunden, Fabian, das ist eine Reise wert.
Alleine für die Gastronomie lohnt sich schon, ja, liebe Grüße gehen raus an die ganzen Gastronomen in Simonswald, ja, ist immer eine Reise wert,
ja. Ja, da kann ich natürlich nicht widersprechen. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Ich war noch nie da, aber vielleicht hole ich es mal nach.
Ja, kann man empfehlen. Ja, sehr gut. Ja, dann gibt es natürlich noch eine 3-Objekt-Grenze beim gewerblichen Grundstückshandel. Da muss man aufpassen. Wir hatten es ja auch schon mal im Podcast gestriffen, auch mit der VV GmbH und so weiter. Wenn man innerhalb von 5 Jahren mehr als 3 Objekte verkauft, dann ist es halt nicht mehr nur eine reine Vermietung und Vermögensverwaltung, je nachdem, wenn man auch eine GmbH hat, sondern es ist dann auch gewerblich und man muss dann auch Gewerbesteuer zahlen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja,
Ja, die 3-Objekt-Grenze, die scheuen die Vermieter wie der Teufel das Weihwasser, um jetzt hier mal bei dem Klostermuseumsbeispiel zu bleiben. Ja. Das ist wirklich problematisch, ja, weil dann wird halt wirklich unterstellt, dass man als gewerblicher Händler hier mit diesen Grundstücken gehandelt hat Und dann fallen halt alle Grundstücke gegebenenfalls in diese Gewerblichkeit, die innerhalb eines kurzen Zeitraums, der ist in der Regel bei 5 Jahren gegeben, wenn man jetzt so Branchenkenntnisse hat, also wenn man jetzt irgendwie eine Ausbildung im Bereich Bau hat oder beruflich auch damit zu tun hat, hauptberuflich als Angestellter zum Beispiel, dann kann sich dieser Zeitraum auch auf 10 Jahre verlängern. Und dann wird eben geschaut, welche Objekte sind in diesem Zeitraum eben verkauft worden. Und alles, was dann eben diese innerhalb von, also mehr als 3 Objekte sind, zählt dann eben automatisch zur Gewerblichkeit. Und dann muss man plötzlich Gewerbesteuer zahlen, man muss bilanzieren, man hat einfach Riesenprobleme. Und es ist aber einfach auch schwieriger, das abzugrenzen. Ja, dann muss man wieder schauen, hat man vielleicht Immobilien, die man länger hält? Das ist ja oft so dann, dass man auch einen gewissen Bestand hat, den muss man dann versuchen, davon zu trennen. Wenn man also so eine Immobilie hat, die eindeutig auf lange Frist vermietet wird und länger als 10 Jahre, dann fällt die wieder raus. Und es ist einfach eine große Unsicherheit für Immobilienvermieter und Verkäufer. Deswegen macht sicherlich Sinn, solche Immobilienverkäufe vielleicht auch auszulagern auf Gesellschaften, ja, dass man das vielleicht vom Privatbesitz trennt. Also da muss man schon gut aufpassen.
Hm. Vielleicht auch noch eine Sache, die man ansprechen sollte, wenn man jetzt eine Immobilie hat und denkt sich, man hat vielleicht noch eine GmbH und vermietet diese privat gehaltene Immobilie an die GmbH, muss man höllisch von der Betriebsaufspaltung aufpassen, wenn man eine wesentliche Geschäftsgrundlage, wie jetzt beispielsweise eben eine Immobilie, die GmbH da nutzt, vermietet und man hat die Mehrheit der Anteile an der GmbH, ist also, man sagt zum Steuerrecht so schön, persönlich verflechtet, dann hat dann da die Mehrheit, dann ist es die Betriebsausspaltung und die Immobilie und als auch die Anteile sind dann nicht mehr Privatvermögen, ist ein bisschen schwer zu greifen, aber das sollte man mal gehört haben, wenn man eine Immobilie aus dem Privatvermögen an die eigene GmbH vermietet, dann aufpassen. Vor allem, wenn die Betriebsausspaltung dann mal beendet wird, was weiß ich, man verkauft Anteile oder sonst passiert was, dann wird die Betriebsausspaltung aufgelöst und die stillen Reserven werden versteuert. Also Vorsicht.
Also das kann wirklich eine riesengroße Belastung sein. Ja, ich hatte auch schon Fälle, wo eben so eine Betriebsaufspaltung nicht erkannt wurde. Dann ist jemand verstorben, es gab dann Erben. Und dadurch, dass eben diese Erben natürlich mehrere Personen waren, wurde das dann anders verteilt, ja, sodass dann plötzlich nicht mehr eine Person das Grundstück und die GmbH beherrschen konnte. Das ist ja immer so die Voraussetzung für diese Betriebsaufspaltung. Das ist dann weggefallen durch die Erbschaft. Und damit musste man plötzlich Steuern zahlen, so als hätte man die Immobilie verkauft und das ist vor allem auch wichtig, als hätte man den Betrieb verkauft. Mhm. Und dann mussten die Erben eben, obwohl sie es nur geerbt haben, sie haben es ja gar nicht gekauft, ja, sondern haben es einfach nur geerbt, mussten dann Steuern zahlen, wie als hätten sie die Firma verkauft und dann auch noch zu dem Zeitpunkt, wo der Erblasser gestorben ist. Das heißt, oft ist es ja auch so, dass Betriebe dann, wenn jemand verstirbt, der das Unternehmen geführt hat, danach viel weniger wert sind, weil einfach die wichtigste Person fehlt. Aber trotzdem ist natürlich dieser Zeitpunkt entscheidend, der Todeszeitpunkt für die Wertermittlung. Und das ist auch wirklich erbarmungslos, ja, das Steuerrecht an der Stelle und stellt eben nur auf den Zeitpunkt ab. Also das kann wirklich in den Ruin treiben und deswegen sollte man die Betriebsausspaltung nie auf die leichte Schulter nehmen. Wenn man sie vermeiden kann, sollte man sie vermeiden. Und wenn man sie schon hat, das ist vielleicht auch ganz wichtig, gibt es natürlich auch Maßnahmen, um zu vermeiden, dass solche ungewollten Ereignisse wie ein Todesfall dann zur Auflösung der Betriebsaufspaltung führen. Also da kann man zum Beispiel dann die Immobilie in eine GmbH und Co. KG überführen, wieder die Lieblingsrechtsform der Steuerberater, ja, aber hat jetzt hier wieder mal einen Nutzen, um dann eben zu verhindern, dass im Erbfall, dass diese Betriebsaufspaltung aufgelöst wird. Also da gibt es schon echt Möglichkeiten, das auch zu retten. Da kann ich nur empfehlen, sich beraten zu lassen, wenn man das Thema Betriebsaufspaltung irgendwo hat.
Ja. Ja, Christian, da stimme ich dir 100% zu. Ich weiß noch, als ich bei der Cashflow-Konferenz in Stuttgart zu Steuersparstrategien bei Immobilieninvestments einen Vortrag gehalten habe und da habe ich die Betriebsausspaltung erklärt und habe dann auch gesagt, allein deswegen, wenn ihr das jetzt erkannt habt und vermeidet, da hat sich das Ticket vielleicht schon 10-fach gerechnet. Ne? Und da habe ich auch einen Zwischenapplaus bekommen. Ne? Da habe ich gedacht, okay, das scheint vielen gar nicht bewusst zu sein, aber ist natürlich was wirklich vielleicht nicht das Genick brechen kann, aber wirklich sehr ärgerlich sein kann, wenn dann mal ein Steuerbescheid ins Haus flattert und man dann zigtausende Euro Steuer nachzahlen muss.
Definitiv, ja. Da haben sich die Veranstalter bestimmt auch gefreut über deinen Hinweis.
Ja, das kann sein. Ja, wunderbar, Christian. Da haben wir heute ja so alles mal zu dem kleinen Immobilienthema, ja, Verluste abgehandelt. Wir werden immer wieder, denke ich mal, es gibt ja bei Immobilien so viele Themen, die man ansprechen kann, immer mal wieder was zum Thema Immobilien machen. Das war auch der Wunsch ja auch von einigen Teilnehmern, unter anderem von der Cashflow-Konferenz. Also es werden immer wieder mal einstreuen. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch allen da draußen eine schöne Woche zu wünschen und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
Dem schließe ich mich an. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.